Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Münchner Studio der Päpstlichen Stiftung von Kirche in Not in München begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Wir müssen unser Programm am heutigen Sonntag, wie letzte Woche schon, leider wieder ändern. Waren es letzte Woche die politischen Verhältnisse, die uns einen Strich durch die Rechnung gemacht haben, ist es heute ein Krankheitsfall. Pater Mariano Irureta, mit dem wir uns heute über Chile unterhalten wollten, musste sich kurzfristig einer Operation unterziehen und ein in Aussicht gestellter Ersatzmann ist dann leider auch noch verhindert gewesen, sodass wir heute wieder auf Plan B zurückgreifen müssen. Aber wir haben uns gedacht, es ist sicherlich auch schön, das ein oder andere Interview nochmal zu hören. Und wir haben uns entschieden, heute bei Weltkirche aktuell über den Advent und das Weihnachtsgeschehen zu sprechen. Im Jahr 2004 haben wir dazu einen großen Theologen befragt. Leo Kardinal Szewczyk war ein guter Freund von Pater Werenfried van Straten, dem Gründer von Kirche in Not. Er wirkte auch am Priesterseminar der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Königstein im Taunus, wo sich der internationale Sitz von Kirche in Not befindet, und war unter anderem Konsultor für den Päpstlichen Rat für die Familie. Genau heute, vor 8 Jahren, ist Leo Szewczyk hier in München gestorben.
Herr Kardinal, willkommen in unserer Sendung.
Grüß Gott, Herr Rack.
Herr Kardinal, häufig kann man in der Vorweihnachtszeit hören und lesen, Weihnachten sei ja eigentlich gar kein christliches Fest. Das Weihnachtsfest sei viel älter als das Christentum. Da habe man eben die Wintersonnenwende oder irgendeinen Sonnengott gefeiert und die Kirche habe dieses Fest einfach übernommen. Was unterscheidet denn das christliche Weihnachtsfest von seinen heidnischen Vorläufern?
Nun, wir wissen, dass das christliche Weihnachtsfest im 4. Jahrhundert in Rom in die abendländische Kirche eingeführt und auf den 25. Dezember festgelegt wurde. Dabei spielte die alte heidnische Festfeier des unbesiegten Sonnengottes schon eine Rolle, die als Tag des wachsenden Lichtes begangen wurde. In dem Bestreben, gegen das heidnische Brauchtum ein christliches Gegenstück zu setzen, wurde das Erinnerungsfest an die Geburt Jesu auf diesen Tag gelegt. Dabei wurde dem heidnischen Sonnengott die biblische Bezeichnung Jesu Christi als Sonne der Gerechtigkeit entgegengestellt. Daran lässt sich ersehen, dass der Inhalt des christlichen Festes gegenüber dem heidnischen gänzlich neu bestimmt und wesentlich neu gefasst war. Dort im Heidentum wurde ein immer wiederkehrendes Naturgeschehen gefeiert, hier im christlichen Bereich eine einmalige geschichtliche Gottestat. Die Unterschiede sind also unübersehbar und nicht aufeinander zurückzuführen.
Das, was wir heute als Weihnachten feiern, ist also etwas ganz anderes, hat im Grunde nichts mehr zu tun mit dem, was vorher war. Heute steht ganz im Zentrum von Weihnachten Jesus Christus. Wenn jetzt aber ein außerirdischer Besucher käme und er würde mal einen Nachmittag lang durch die Straßen einer unserer Großstädte bummeln, dann müsste er ja zu dem Schluss kommen, bei Weihnachten, da geht es um einen dicken Mann mit weißem Bart und rotem Mantel, den man Weihnachtsmann nennt. Denn den sieht man überall, während von Jesus Christus ist ja nichts zu sehen. Was hat denn dieser Weihnachtsmann mit Weihnachten zu tun?
Das angeführte Beispiel ist sehr drastisch. Es beweist die Verflachung und Verfälschung einer christlichen Wahrheit zu einer billigen Belustigungsfigur für Kinder in einer kommerzialisierten Gesellschaft. Die Vorstellung vom Weihnachtsmann leuchtet das einmal schon im 18. Jahrhundert auf. Sie sollte die Gestalt des Christkindes als Geschenkgebers und als Gabenspenders ersetzen. An diesem Detail des Wandels vom Christkind zum Weihnachtsmann lässt sich etwas von dem vor sich gehenden dramatisch-religiös-kulturellen Verweltlichungsprozess erkennen, bei dem christliche Gehalte in weltliche Vorstellungen umgeprägt und damit zugleich auch belanglos und irgendwie banal werden. Für den Christen wird daran anlässlich des Weihnachtsfestes die große Aufgabe deutlich, diesen Prozess nicht als unabwendbar hinzunehmen, sondern ihm die christliche Tradition entgegenzusetzen und sei es auch nur im Kreis der Familie und der Kinder, die eben nicht dem Weihnachtsmann, sondern dem Christus oder Christkind begegnen wollen.
Ja, wir werden darüber noch sprechen, was man da heute tun kann, um diesem Trend entgegenzuwirken. Nun gibt es immer noch viele Menschen, die doch ahnen, dass Weihnachten eigentlich eine religiöse Bedeutung hat. Und man merkt es ja daran, dass zu Weihnachten die Kirchen voll sind. Und der Kirchenbesuch an Weihnachten hat sogar noch zugenommen in den letzten Jahren, obwohl ja sonst eher immer weniger Menschen zur Kirche gehen. Und die, die dann in die Kirche kommen, die hören einen Bibeltext von der Geburt Jesu im Stall von Bethlehem und man nennt diesen Text eine Weihnachtsgeschichte. Ist das denn nun eine von den vielen rührseligen Geschichten, die wir an Weihnachten im Fernsehen zum Beispiel zu sehen bekommen oder die wir vorgelesen bekommen? Was ist eigentlich dran an dieser Geschichte?
Nun, Sie haben recht, wenn Sie die Tatsache der an Weihnachten gefüllten Gotteshäuser nicht gleich kritisch beurteilen, auch wenn diese Fülle kein Ausweis für ein blühendes kirchliches Leben im Ganzen ist. Aber sie ist doch ein Beweis dafür, dass die Weihnachtsbotschaft den Menschen noch etwas zu sagen hat, auch wenn sie sich nicht immer von ihrem inneren Kern anlühren lassen. Der Kern aber ist ein geschichtliches Ereignis, von dem in natürlicher Weise berichtet oder erzählt werden muss. Dabei ist es nicht zu umgehen, dass sich ein solcher Bericht in menschliche Darstellungs- und Ausdrucksformen kleidet, dass er in Form einer anschaulichen Geschichte erzählt und eben als Erzählung dargeboten wird. Nur erhebt diese Geschichte den Anspruch, nicht eine fantasiereiche Poesie oder Legende zu sein, sondern wirklich Geschehenes wiederzugeben. So darf man sagen, es ist nicht eine Geschichte, sondern es ist die Geschichte der Geburt des Erlösers, des Christusereignisses in der schlichten Form einer gemeinverständlichen, gläubigen Erzählung gehalten, die zugleich auch das Glaubensgeheimnis verkünden will.
Nun fällt es ja vielen Menschen gar nicht so leicht, diese Weihnachtsgeschichte als ein wirkliches Geschehen zu betrachten. Und das liegt ja auch am Inhalt dieser Weihnachtsgeschichte. Da wird uns zum Beispiel zugemutet, dass dieser Jesus von einer Jungfrau geboren worden sei. Ist das denn nur ein Symbol für das Besondere an diesem Geschehen, für die Besonderheit dieser Geburt, wie das ja heute auch manche Theologen meinen? Oder darf man, muss man das wörtlich nehmen?
Der Glaube der Kirche versteht die Jungfrauengeburt tatsächlich realistisch und in diesem Sinne wörtlich, was leider die Theologen nicht mehr alle tun. Die geistgewirkte jungfräuliche Empfängnis Marias ist, so darf man sagen, einer der Pfeiler des ganzen Weihnachtsgeheimnisses. Bei einer Erzeugung Jesu aus Maria und Josef hätte die Christenheit kaum zur Annahme eines Weihnachtswunders kommen können. Es wäre als ein ganz natürliches Geschehen angesehen worden, bei dem dann das Neuartige, das Gnadenhafte und Göttliche dieser Gottestat nicht mehr hätte zum Vorschein kommen können. Das fasst ein Kirchenschriftsteller in dem tiefen Wort zusammen: Auf neue Weise musste der geboren werden, der Schöpfer einer neuen Ordnung war. In der Jungfrauengeburt geschah eben das, was der Evangelist Johannes andeutet, dass nämlich diese Geburt nicht aus dem Blute, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geschah.
Das war eine ganz besondere Geburt damals in Bethlehem. Und das wird ja auch daraus deutlich, dass dieser Jesus, der da geboren wurde, laut Bibel dann von sich selbst sagt, er sei der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das hat ja vorher kein anderer, kein Prophet, kein Religionsgründer für sich in Anspruch genommen. Nun wird Weihnachten ja auch als Fest des Friedens bezeichnet und ein solcher Anspruch, wie ihn das Christentum erhebt, scheint ja geradezu in einen Kampf der Kulturen zu führen, wie ihn der islamische Fundamentalismus betreibt. Muss man heute diesen Anspruch Jesu Christi, der Weg, das heißt der einzige Weg, die einzige Wahrheit, das Leben schlechthin zu sein, muss man das heute relativieren?
Mit Ihrem Hinweis bestätigen Sie, dass es sich bei der Geburt des Sohnes Gottes in der Menschheit um etwas völlig Einzigartiges handelt, um ein abgrundtiefes Geheimnis, das den reinen Verstand des Menschen gewaltig herausfordert. Dieses Ereignis begründet auch die Einzigkeit des Christentums unter den Religionen. Daraus ergeben sich für das Christentum auch praktische Folgerungen, wie etwa die Verpflichtung zur Missionierung und Ausbreitung dieser einzigartigen Botschaft Christi, was dann von den Gegnern des Christentums gleich als Verletzung des Toleranzgedankens angesehen wird. Aber das Festhalten an der Gottheit Christi und an der Einzigkeit des Christentums besagt nicht einen Aufruf zum Kampf gegen die Religionen und Kulturen, sondern gerade im Namen des Gottes der Liebe und des Friedens einen Appell zum Verstehen der anderen Religionen und ihrer Anhänger. Das ist die recht verstandene Toleranz, die nicht aus Gleichgültigkeit gegenüber der Wahrheit erwächst, sondern aus der Anerkennung der Freiheit des Andersdenkenden. Sie hindert nicht die Verkündigung und Verbreitung der eigenen Wahrheit in der Mission und in der Neuevangelisierung. Was aber das Verhältnis zu den Kulturen betrifft, so hat das Christentum es immer verstanden, sich auch fremden Kulturen zu inkulturieren. Freilich muss eine auf christlichen Grundlagen ruhende Kultur immer auch bereit sein, diese Kultur zu erhalten und sie zu verteidigen, was heute ein ernstes Anliegen für uns alle ist.
Vielen Dank, Herr Kardinal, bis hierher. Nach der Musik werden wir noch weiter eindringen in das Weihnachtsgeheimnis und auch darüber sprechen, wie wir heute Weihnachten feiern sollten, damit dieses Geheimnis auch richtig zur Geltung kommt. Über das Weihnachtsfest sprechen wir heute und wir tun dies mit Kardinal Leo Schäfzig. Wir haben im ersten Teil des Gesprächs über die Weihnachtsgeschichte schon ein wenig gesprochen und über den Anspruch, dass hier tatsächlich ein wirkliches Geschehen wiedergegeben wird und was das bedeutet. Wir wollen jetzt noch ein wenig tiefer eindringen. Wir haben schon über die Jungfrauengeburt gesprochen, Herr Kardinal. Nun nennt die katholische Kirche Maria die Mutter Gottes. Und da wird ihr oft der Vorwurf gemacht, dadurch werde Maria eigentlich zur Göttin gemacht. Was bedeutet denn dieser Titel der Mutter Gottes?
Gegen diesen Titel hat man in alter wie in neuer den Einwand erhoben, dass er etwas Unmögliches behaupte. Denn so sagt man, Gott kann nicht geboren werden. Aber das behauptet dieser Titel tatsächlich nicht. Er besagt vielmehr, dass der Mensch gewordene Sohn Gottes, weil in ihm die Einheit von Gottheit und Menschheit geschlossen und gegeben war, von einer menschlichen Mutter geboren wurde. Diese konnte dann, weil diese Einheit von Gott und Mensch in der Person Christi gegeben war, auch wirklich als Gottesmutter bezeichnet werden. So ist der Titel Gottesmutter für Maria eine wichtige Stütze und eine neuerliche Bekräftigung des Geheimnisses der gottmenschlichen Einheit in Christus und auch eine Hilfe zur Erklärung des Weihnachtsgeheimnisses. Mit den in der heidnischen Vielgötterei blühenden Gottesmüttern hat dieser Titel nichts zu tun, da es sich bei diesem um erdachte mythische Gestalten handelt.
Bei der Geburt Jesu war ja auch der Mann Marias, Josef, dabei, dem wir oft keine so große Aufmerksamkeit schenken. Worin lag denn seine Aufgabe in dem ganzen Geschehen und worin liegt seine Bedeutung für uns heute?
In der gesamten Geburts- oder Kindheitsgeschichte spielt auch der gesetzliche Ehemann Marias und der gesetzliche Vater Jesu, der heilige Josef, eine wichtige Rolle, sowohl in der Darstellung des Evangelisten Matthäus wie auch in der des Lukas. Freilich gehört der heilige Josef nicht in die Ordnung des inneren geheimnisvollen Vollzugs des Weihnachtsgeschehens zwischen Christus, dem Heiligen Geist und Maria hinein, sondern mehr in den Bereich der äußeren, irdisch-menschlichen und geschichtlichen Vorbereitung dieses inneren Geheimnisses. Aber zur Verwirklichung eines göttlichen Ereignisses in der Geschichte gehört eben auch all das hinzu, was an menschlicher Zubereitung, an Mithilfe und Grundlegung notwendig war. Darüber hinaus kommt dem heiligen Josef auch eine heilsgeschichtliche Bedeutung zu, wenn man etwa bedenkt, dass er es war, der den Namen Jesus in die Einwohnerliste des Römischen Reiches eintrug und ihm damit seinen Platz in der Weltgeschichte zuwies. In all dem erweist sich Josef auch als der erste männliche Christusgläubige, der sein ganzes Leben in den Dienst des Weihnachtsgeheimnisses stellte. So bleibt er der vorbildliche Helfer zur Verwirklichung des Weihnachtsgeheimnisses und der Wegleiter in dieses Geheimnis hinein.
Herr Kardinal, kehren wir zurück zu Jesus selbst. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass hier ein Gott, wie das Christentum das verkündet, als ein schwaches Baby in einem ärmlichen Stall zur Welt kommt. Auch das ist ja ohne wirkliches Vorbild. Wie geht denn das zusammen?
Das Weihnachtsgeheimnis ist zuletzt ein Geheimnis der übergroßen Liebe Gottes, wie es der heilige Paulus im Titusbrief ausdrückt, wenn er dort sagt, erschienen ist die Güte und Menschenliebe Gottes. Dabei steht im Hintergrund das Bewusstsein von der unvergleichlichen Größe Gottes und von der Geringheit, von der Armut, geradezu von der Nichtigkeit des menschlichen Geschöpfes. Aber Gott hat diese unendliche Differenz nicht gescheut. Er wollte und konnte diese Distanz, Kraft seiner Menschenliebe, die er schon in der Schöpfung und in der Begnadung bewies, überwinden. Dabei wollte Gott das Menschliche gleichsam an seinem tiefsten Punkt ergreifen, nämlich in der Schwäche und Bedürftigkeit eines Kindes. Vor allem der Bericht des Matthäus zeigt eine deutliche Neigung zum Armen, zum Bedrängten, zum Gefährdeten, dem Jesus vor allem verpflichtet sein wollte. Damit aber hat der Herr zugleich dem Armsein und dem Kindsein eine einzigartige Würde und Bedeutsamkeit zuerkannt, die wir heute im Zeitalter der Zivilisation des Todes als ernste Mahnung verstehen sollten.
Gerade heute, Herr Kardinal, wird ja der barmherzige Gott, die Barmherzigkeit Gottes, ganz besonders in den Vordergrund gerückt. Das ist schon in den letzten Jahrzehnten deutlich geworden, auch im Gefolge dessen, was Schwester Faustina aus Krakau verbreitet hat über die Barmherzigkeit Gottes. Was heißt das eigentlich genau?
Die im Weihnachtswunder auftretende Liebe Gottes lässt sich in ihrer Eigenart noch genauer bestimmen, und zwar als göttliche Barmherzigkeit, welche speziell die Liebe Gottes gegenüber dem Schwachgewordenen, dem gefallenen Geschöpf, dem hilfsbedürftigen Menschen besagt. Es ist zutiefst die Liebe Gottes zu den Sündern, zu denen, die sich in der Sünde gegen die Hochheit und die Heiligkeit Gottes verfehlt haben und sich dem Anruf Gottes versagt haben. Das aber war die Gesamtsituation der in Adam gefallenen Menschheit vor der Ankunft des Versöhners und des Erlösers. Es ist nun bezeichnend, dass in der Kindheitsgeschichte des Lukas-Evangeliums mehrere Male vom Erbarmen Gottes die Rede ist. Seinen höchsten Ausdruck findet dieses Erbarmen im Gleichnis vom verlorenen Sohn, das eigentlich das Gleichnis der grenzenlosen, unerschöpflichen, göttlichen Sünderliebe darstellt. Sie hat im Weihnachtsereignis ihre Quelle. Sie fließt von diesem Punkt in das ganze Leben und in die Geschichte der ganzen Menschheit hinein.
Jesus, so verkündet es die Kirche, ist auf die Welt gekommen, um uns Menschen zu erlösen. Aber man weiß ja heute oft gar nicht mehr, wovon müssen wir eigentlich erlöst werden.
Im Weihnachtsereignis erscheint Christus tatsächlich als der Retter, der Heiland, der Erlöser der Welt. Die Erlösung aber ist im Wesen und im Kern, wie das Wort schon sagt, eine Herauslösung, vor allem aus der Sünde, aus dem ewigen Tod und aus der Gewalt des Bösen, auch des Bösen in Person, das heißt des Teufels. Sie ist aber zugleich auch eine Einigung des Menschen mit Gott, mit seiner Heiligkeit und mit dem göttlichen Leben der Gnade. Für dieses Einswerden mit Gott ist die Einigung von Gottheit und Menschheit in Jesus Christus im Weihnachtswunder das höchste Beispiel. Heute zeigt man allerdings für den Begriff der Erlösung, vor allem durch das Kreuz, keine große Vorliebe wegen seiner Nähe zum Opfer und zur Sühne. Man greift deshalb lieber zu dem Begriff der Befreiung, der sich auch auf die irdischen Nöte und Bedrängnisse des Menschen ausdehnen lässt. Man sagt dann mit Betonung, Gott hat in der Erlösung den Menschen aus gänzlich freier Liebe vom tiefsten Elend befreit. Aber auch dann muss man erklären, warum die Befreiung gerade auf dem Weg des Kreuzes vor sich ging. Die Weihnachtsberichte lassen nun schon erkennen, sie deuten an, dass die freiwillige Hingabe an den Vater am Kreuz der Ausdruck der vollkommensten, selbstlosesten Liebe ist. Eine größere Liebe aber hat niemand, als wer sein Leben hingibt für seine Freunde, erklärt uns der heilige Johannes.
Nach der Musik werden wir weiter darüber sprechen, wie wir denn jetzt selber Weihnachten feiern und wie wir es feiern sollen und was es für jeden Einzelnen von uns bedeutet. Das Weihnachtsfest steht heute im Mittelpunkt unserer Sendung Weltkirche aktuell. Wir sprechen mit Kardinal Leo Schäfzig und wollen uns im letzten Teil des Gesprächs jetzt dem ganz konkreten Weihnachten in unserer Kultur zuwenden. Und da steht ja nun für die meisten nicht die Erlösung im Vordergrund, über die wir gerade gesprochen haben, sondern es ist das Fest der Geschenke. Passt denn, Herr Kardinal, aus kirchlicher Sicht das Schenken zum Weihnachtsfest?
Wenn man vom Kern des Weihnachtsgeschehens ausgeht, als der Offenbarung der Liebe Gottes in radikaler Hingabe an die menschliche Gebrechlichkeit und Armut, dann darf man das Weihnachtsgeschehen im Ganzen als ein Geschenk Gottes an die Menschheit betrachten. Das Kind in der Krippe ist die Gabe und Gnade Gottes in Person, durch die sich der Mensch unermesslich beschenkt weiß. Dieses Wissen löst natürlicherweise im Menschen einen Impuls aus, von diesem Beschenktsein auch anderen mitzuteilen. Darum ist der Brauch des Schenkens und Sich-Beschenkens, der sich in neuerer Zeit gebildet hat, durchaus sinnvoll. Dieses Schenken ist ein Reflex unseres Beschenktseins durch Christus. Es ist ein Abglanz des Christuslichtes der Weihnacht. Von diesem Sinn und diesem Geist müsste auch unser Schenken beseelt sein.
Wenn wir nun diesen Sinn des Schenkens, wie Sie ihn dargelegt haben, erkannt haben, was und wie sollen wir schenken, um diesem Sinn auch gerecht zu werden?
Nun, bei Christen müsste das Schenken eben vom Geist des Christuskindes erfüllt und bestimmt sein. Diesem Geist liegt nun einmal jeder Prunk und jeder übertriebene Aufwand fern. Es liegt ihm aber nahe, die Hinwendung zu den Armen und die Abhilfe der Not der Armen. In einer Kultur des weihnachtlichen Schenkens sollte deshalb das Schenken nicht nur als Geste der Hinwendung zu den Nächsten, zu den verwandten Menschen verstanden werden, sondern immer auch als Opfer für die Armen, für die Notleidenden angesehen und aufgenommen werden.
Ein Hinweis, Herr Kardinal, den sicher viele unserer Hörer jetzt aufnehmen werden. Nun, Weihnachten heißt es auch nicht nur das Fest der Geschenke, sondern es sei auch das Fest der Familie. Und gerade Menschen ohne Familie leiden ja häufig in den Weihnachtstagen ganz besonders. Man meldet sich dann freiwillig für Feiertagsdienste, man geht in Weihnachtsdiskos, man versucht sich irgendwie abzulenken. Kann man denn Weihnachten nur als Familienfest begehen?
Weihnachten ist vom Ursprung her eben in die Familie eingesenkt und um die Familie zentriert. An der Geburt Jesu in einer Familie geht uns auf, dass die Familie Ursprung des natürlichen, aber auch in gewisser Weise des übernatürlichen Lebens ist. Deshalb ist die Familie auch der angemessenste Raum für die Feier des Weihnachtsfestes. Wem allerdings dieser Raum versagt bleibt, der muss sich leiblich oder auch geistig einer Gemeinschaft anschließen. Und wer gänzlich einsam bleibt, sei es aus äußerer Notwendigkeit oder aus höherer Fügung, der sollte sich bewusst in die Zurückgezogenheit und Einsamkeit der Krippe von Bethlehem versenken. In der Angleichung an die Zurückgezogenheit der heiligen Familie im Stall von Bethlehem und an die Armut Jesu kann ihm das Licht der Weihnacht wie am Gegensatz ebenso hell aufgehen und in einer bestimmten Weise wird er im Hinblick auf die Krippe immer auch Gemeinschaft empfinden und Gemeinschaft erleben.
Ein tröstlicher Hinweis gerade für die vielen Singles, die es heute gibt in den Großstädten und nicht nur dort. Herr Kardinal Schäfzig, Jesus Christus ist geboren, um uns Menschen zu retten, haben Sie gesagt. Aber was bedeutet das für mein Leben jetzt und hier? Da gibt es ja den berühmten Satz von Angelus Silesius, der gesagt hat, wird Christus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du bleibst doch ewiglich verloren. Wie kann das denn gehen? Wie kann Christus in mir geboren werden?
Mit dieser Frage rühren wir an die tiefste Möglichkeit, das Weihnachtsfest geistlich fruchtbar zu machen. Das Weihnachtsereignis, die Geburt Christi, kann tatsächlich in geistlicher und mystischer Weise in uns selbst wieder Wirklichkeit werden. Nämlich der Mensch, der sich im Glauben und in der Liebe mit Christus vereint, kann erfahren, dass Christus gleichsam in ihm geistigerweise neu aufgeht, neu geboren wird, als Helfer, als Retter, als Tröster und auch als Freund. Der für den Christen vom heiligen Paulus ausgegebene Grundsatz, Christus ist mein Leben, lässt sich gerade durch die Annahme des Weihnachtswunders in uns verwirklichen, indem der Geist, die Kraft, das Leben Christi in unser Herz eingeht, wird Jesus in unserem Herzen in gewisser Weise neu geboren.
Die heilige Nacht soll ja eine ganz besondere Nacht sein. Das hören wir gerade in diesen Tagen wieder in vielen Geschichten. Nun ist Jesus vor 2000 Jahren geboren und doch betet die Kirche gerade am Weihnachtstag, Hodie Christus Natus est, heute ist Christus geboren. Warum heute?
Diese Frage zielt auch auf die Möglichkeit einer noch tieferen Einigung mit Christus, und zwar in der Feier der Liturgie. Tatsächlich wird in der liturgischen Feier das Ereignis, das man begeht, in gewisser Weise wieder gegenwärtig. Zunächst in der Erinnerung, im Gedächtnis. Aber dies ist kein bloßes gedankliches Erinnern, das sich nur im Denken des Menschen vollziehen würde. Es ragt vielmehr in den Zeichen und Handlungen der Liturgie vermittels der Gnade, etwas von der Wirklichkeit des Erinnerten in die feiernde Gemeinde hinein. Am dichtesten und intensivsten geschieht diese Vergegenwärtigung oder, wie man auch sagen könnte, diese Verhäutigung Christi im heiligen Messopfer, im Blut und Leib Jesu Christi, welches der Leib des in Bethlehem geborenen Herrn ist.
Herr Kardinal, wenn nun von unseren Hörern der eine oder andere sagt, ich möchte eigentlich schon lange aus der Weihnachtsroutine ausbrechen und dieses Fest wieder tiefer erleben, auch die Gedanken aufnehmen, wie Sie sie jetzt uns mitgeteilt haben, was kann man da tun? Was können Sie empfehlen?
Nun, alles, was in einem zeitlichen Rhythmus wiederkehrt und was sich im Menschenleben wiederholt, kann auch der Routine anheimfallen und so schal und brüchig werden. Der Dichter Heinrich Böll hat diese Entleerung des Weihnachtsfestes durch Routine in dem Schauspiel und das nicht nur zur Weihnachtszeit einmal einer beißenden Kritik und Ironie unterzogen, wie ich meine, zu scharf. Der Gefahr der Veräußerlichung, der Entleerung des Festes ist grundsätzlich zu begegnen mit dem aufrichtigen Willen, der da fordert, zurück zum Ursprung, zum wahren Sinn des Weihnachtsfestes, in der geistigen Begegnung mit dem Kind von Bethlehem, mit Christus, dem Herrn. Es ist dies eine Begegnung mit dem Licht Christi, das immer auch den Ernst des Opfers für die anderen bei sich hat. Wer diesen Sprung bedenkt, der wird der Gefahr der Routine entgehen.
Nach diesen Empfehlungen an uns, wie werden Sie denn selbst das Weihnachtsfest erleben?
Am Heiligen Abend feiere ich die Christmette mit den Senioren eines Altersheims, in dem ich normalerweise auch den Sonntagsgottesdienst halte. Darauf besuche ich die Leute bei ihrem Weihnachtssingen und begrüße sie. Danach bin ich in einer geistlichen Gemeinschaft und feiere mit dieser zusammen.
Herr Kardinal, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, obwohl Sie sicher sehr viel zu tun haben, auch in dieser Adventszeit. Ich darf Ihnen im Namen unserer Hörer ein gesegnetes Weihnachtsfest wünschen.
Danke sehr, Gott vergelt's und meinerseits auch gesegnete Festtage.
Das war Weltkirche aktuell. Sie hörten ein Interview mit dem 2005 verstorbenen Kardinal Leo Schäfzig zum Thema Advent und Weihnachten. Alle, die auf die Sendung über Chile gewartet haben, bitte ich um Verzeihung und Nachsicht, dass dieses Thema wegen eines Krankheitsfalls leider entfallen musste. Wir werden das im neuen Jahr dann nachholen. Wenn Sie noch sinnvolle Geschenke für Weihnachten suchen, insbesondere für Kinder, dann empfehle ich Ihnen den Bestelldienst von Kirche in Not im Internet. Unter www.kirche-in-not.de und dann /shop finden Sie viele schöne Anregungen, Artikel zur Glaubensweitergabe, das meiste davon auch für den schmalen Geldbeutel erschwinglich. Viele Artikel sind auch kostenlos. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und einen gesegneten Advent. Aus dem Studio von Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.